SWR 2 aktuell.
Mit Christian Haug, guten Tag. Und das sind unsere Themen bis 12:30. Chancen, Aufenthaltsrecht und vereinfachte Einbürgerung. Unser Hauptstadtkorrespondent erklärt, warum sich die Union bei der Positionierung zur Einwanderungspolitik der Ampel schwer tut. US-Präsident Biden signalisiert unter bestimmten Bedingungen Gesprächsbereitschaft mit Putin. Wir fragen einen Friedens- und Konfliktforscher, wie weit wir davon noch entfernt sind. Und WM aus nach der Vorrunde. Wir sprechen mit unserem Sportredakteur in Katar darüber, warum die deutsche Nationalmannschaft zurzeit offenbar keine Turniere gewinnen kann und was sich ändern muss. Welchen Status und welche Rechte sollten Ausländer haben, die schon länger hier leben? Über diese Frage wird seit gut einer Woche wieder intensiv und kontrovers diskutiert, seit Innenministerin Faeser ihre Reformvorschläge für das Einbürgerungsrecht vorgelegt hat. Am Vormittag hat der Bundestag gleich über zwei Gesetzentwürfe beraten, bei denen es auch um Migration und Integration geht und sie mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP verabschiedet. Zum einen ging es darum, Asylverfahren zu beschleunigen, zum anderen um das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht. Es soll den Status von Menschen verbessern, die zwar keinen Asylanspruch haben, aber bisher in Deutschland geduldet wurden. SWR-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas, was genau ändert sich für diese Menschen mit dem neuen Gesetz?
Ja, sie sollen aus dieser Endlosspirale des immer wieder geduldet werdens herauskommen und tatsächlich dadurch auch eine Perspektive in Deutschland bekommen. Das sagt zumindest die Bundesregierung. Menschen, die zum Beispiel schon 5 Jahre in Deutschland leben und auch nicht straffällig geworden sind, die sollen 1,5 Jahre Zeit bekommen, also diesen sogenannten Chancenaufenthalt, um zum Beispiel ihre Sprachkenntnisse aufzubessern und auch sicherzustellen, dass sie dauerhaft für sich sorgen können in Deutschland, also mit einem Job. Und damit sollen sie letztendlich dann auch eine dauerhafte Perspektive zum Bleiben bekommen. Mehr als 130.000 Menschen sollen davon konkret profitieren, sagt die Regierung. Für die Linke ist das viel zu wenig und deswegen hat sie heute auch nicht zugestimmt.
Auch die Union lehnt das sogenannte Chancenaufenthaltsrecht entschieden ab. Mit welcher Begründung tut sie das?
Sie sagt, dass sie das insgesamt für ein falsches Signal hält. So kann man das, glaube ich, gut zusammenfassen. Die Unionsabgeordnete Andrea Lindholz von der CSU, die hat betont, es gäbe ja jetzt auch schon pragmatische Lösungen für geduldete Menschen, um diesen Aufenthaltstitel zu bekommen. Und außerdem stört sich die Union daran, dass eben auch Menschen dieses Recht bekommen sollen, die ihre Identität bisher nicht wirklich nachweisen konnten oder nicht dabei mitgeholfen haben, sagt Andrea Lindholz.
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, belohnen damit die Falschen. Sie belohnen Identitätstäuscher und sie diskriminieren alle Ausländer, die sich bei ihrer Einreise an Recht und Gesetz halten und die ihren Pass vorlegen.
Sagt Andrea Lindholz von der CSU. Außerdem seien die vorgesehenen Maßnahmen, um abgelehnte Asylbewerber zurückzuschicken, unzureichend. Auch da sieht das Gesetz ja Änderungen vor, die der Union aber nicht weit genug gehen.
Beim Thema Migration und Integration versucht die Union also zurzeit, sich klar gegen die Ampelparteien zu positionieren. Das gilt ja auch bei der Diskussion über das Einbürgerungsrecht. Aber wie einheitlich ist die Haltung da bei CDU und CSU?
Tatsächlich bei dem ganzen Migrationsthema nicht so 100% einheitlich. Das hat ja auch die Abstimmung heute gezeigt. In den Reihen von CSU und CDU gab es auch Abgeordnete, die sich enthalten haben, entgegen der Fraktionslinie, die eigentlich vorsah, dass man dagegen stimmt. Das hatte der parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frey vorher auch nochmal in einem längeren Brief innerhalb der Fraktion begründet. Aber da hatte sich bereits der Widerstand abgezeichnet von rund 20 Abgeordneten. Darunter sind auch bekanntere Namen wie Armin Laschet oder Annette Wittmann-Mautz, die sich mit Teilen des Ampelgesetzes anfreunden konnten. CDU-Generalsekretär Mario Chaya sagte aber, das sei kein Problem, aber interessant ist der Punkt natürlich durchaus.
Anders als die AfD erkennen die meisten Unionspolitiker ja an, dass Deutschland Einwanderung braucht. Wie schwierig ist es da für CDU und CSU, sich gegen die Migrationspolitik der Ampelparteien zu positionieren?
Ja, ein sehr schwieriger Spagat, kann man sagen. Das zeigt ja auch die Abstimmung. Es gab im Vorfeld ja auch durchaus schrillere Töne vom CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Beispiel oder eben auch von Mario Chaya, was die Pläne von Innenministerin Faeser zur Staatsbürgerschaft angehen. Da fielen ja auch Sätze wie, die Ampel solle die besser nicht verramschen. Auf der anderen Seite gilt ja CDU-Chef Merz auch als wirtschaftsnah. Und den Firmen gehen natürlich gerade die Arbeitskräfte aus. Und in genau diese Wunde hat Katrin Göring-Eckardt von den Grünen heute auch nochmal den Finger gelegt.
Sie
arbeiten daran, dass der Ruf Deutschlands in der Welt für all diejenigen, die sagen, wir könnten nach Deutschland gehen und unser Glück dort versuchen, die wir brauchen, dass der nicht nur beschädigt wird, sondern dass die Leute sagen, nee, dann gehen wir lieber woanders hin. Woanders sind wir willkommen, woanders können wir arbeiten, woanders können wir zum Wohlstand beitragen. Und das ist das Problem, das Sie haben, aber das Sie diesem Land auch machen, meine Damen und Herren.
Ja, da kam natürlich heftiger Widerspruch von CDU und CSU, aber ich bin schon sehr gespannt, wie sich die Union da positionieren will. Den besten Mittelweg, den haben sie offenbar noch nicht gefunden.
Informationen und Einschätzungen von unserem Hauptstadtkollegen Jim Bobnikschas. Mehr als 2 Jahre lang hatte es in Washington keine offiziellen Staatsbesuche mehr gegeben, wegen der Pandemie. Vielleicht deshalb wirkte die Visite von Frankreichs Präsident Macron bei seinem Kollegen Biden umso pompöser. Besonders viele Sternen, Banner und Trikoloren, besonders herausgeputzte Soldaten in Gardeuniformen und besonders deutlich gezeigte Verbundenheit zwischen den Staatschefs der beiden Nationen. Wenn man Biden zuhörte, könnte man meinen, die sogenannte Special Relationship bestehe nicht zwischen den Vereinigten Staaten und Großbritannien, sondern zwischen den USA und Frankreich. Und auch Macron legte sich ins Zeug. Aus Washington berichtet Florian Mayer.
Vive l'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la France.
Lang lebe die Freundschaft zwischen den USA und Frankreich. Viel auf die Schulter klopfen, in die Arme nehmen und sich wiederholende Beteuerungen, wie eng Frankreich und die USA seit Jahrhunderten beisammenstehen. Egal ob bei der Erforschung des Alls, der Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen Russland, der Verurteilung des iranischen Regimes oder im Umgang mit der Pandemie.
The alliance between our two nations remains essential. To our mutual defense.
Die Allianz beider Länder bleibe essentiell für die gegenseitige Verteidigung, erklärte Biden. Die zur Schau getragene Bromance der beiden Präsidenten half aber trotzdem nicht, den Elefanten im Raum bei der Pressekonferenz verschwinden zu lassen. Ob man sich denn nun in Sachen Handel geeinigt habe und die Differenzen vom Tisch seien, wurden beide direkt gefragt. Und der US-Präsident wurde deutlich.
The United States makes no apology, and I make no apology since I wrote it for the legislation you're talking about.
Die USA werden sich nicht für das Inflationsreduzierungsgesetz entschuldigen. Aber, sagte Biden, das größte Klimaschutzmaßnahmenpaket in den USA, das gleichzeitig auch die Wirtschaft ordentlich ankurbeln soll, das könne eben auch mal ein paar kleinere Macken haben.
So there's tweaks that we can make that can fundamentally make it easier for European countries to participate.
Kleinere Anpassungen, um es für europäische Länder einfacher zu machen, am US-Markt teilzuhaben, seien durchaus möglich. Mit anderen Worten, man kann ja mal drüber reden und schauen, wo man am Ende zusammenkommt. Die Partner wolle man ja schließlich nicht ausschließen.
Never intended to exclude folks who were cooperating with us.
Es gehe darum, bei Lieferkettenproblemen nicht mehr durch globale Abhängigkeiten kritische Infrastrukturen zu gefährden, die Wirtschaft vor drohenden Krisen zu bewahren und Arbeitsplätze zu schaffen. Und genau diese Ziele verfolge auch Frankreich, wurde Präsident Macron simultan übersetzt.
France wishes exactly the same thing for itself.
Und die Position Macrons zusammengefasst: Frankreich und Europa möchten bei diesen Schritten der USA eben mitgenommen und nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden. So fügte der französische Präsident dann auch hinzu.
And we're not here simply really to ask for proof of love. We came to agree on a strategy and to clarify what was necessary to clarify.
Man sei ja schließlich nicht für Liebesbeweise hergekommen, sondern um sich auf Strategien zu einigen und zu klären, was geklärt werden musste. An öffentlichen Liebesbeweisen mangelte es allerdings zu keiner Zeit. Wie viel sich in Klärung in Sachen gemeinsamer Handel und Wirtschaftsbeziehungen befindet, das blieb dagegen im Verborgenen.
Bei der Pressekonferenz nach dem Treffen mit Macron wurde Biden auch auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine angesprochen und auf die Frage, ob er direkt mit dem russischen Machthaber Putin sprechen würde, hat Biden Folgendes gesagt.
Ich habe keine unmittelbaren Pläne, Herrn Putin zu kontaktieren. Herr Putin ist, ich muss meine Worte sehr sorgfältig wählen. Ich bin bereit, mit Herrn Putin zu sprechen, wenn er tatsächlich ein Interesse zeigt und einen Weg sucht, den Krieg zu beenden. Das hat er bislang nicht getan. Wenn das passiert, dann werde ich mich gerne gemeinsam mit meinen französischen Freunden und den Freunden in der NATO mit Putin zusammensetzen und mir seine Vorschläge anhören. Bis dahin, denke ich, ist es absolut absolut entscheidend, was Emmanuel sagt. Wir müssen das ukrainische Volk unterstützen. Der Gedanke, Putin könnte die Ukraine besiegen, liegt jenseits jeglicher Vorstellung.
Über die Aussagen von US-Präsident Biden habe ich mit dem Politikwissenschaftler Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung gesprochen und ihn gefragt, Herr Dembinski, Biden sagt, wenn Putin ein Interesse daran zeige, den Krieg zu beenden, dann werde er mit ihm sprechen. Wie weit sind wir davon noch entfernt?
Wir sind, glaube ich, noch nicht so weit. Biden hat ja auch schon angedeutet, dass Putins zurzeit noch keine Bereitschaft erkennen lässt, tatsächlich über ein Ende des Krieges zu sprechen. Und vor allen Dingen ging es um die Frage, denn zu welchen Bedingungen eigentlich kann man diesen Krieg beenden? Und das ist jedenfalls die Einschätzung einer Reihe von Leuten, sind dazu die Bedingungen noch nicht da.
Gleichzeitig sagt Biden, Russland dürfe die Ukraine auf keinen Fall besiegen. Aber wer definiert am Ende, was eine Niederlage oder ein Sieg für die Ukraine ist?
Das ist eine Frage, die schwingt schon die ganze Zeit in der Diskussion immer mit. Das ist so ein bisschen unklar. Die Ukraine selber verschiebt auch immer wieder ihre Kriegsziele. Präsident Zelensky hat mal im Frühsommer, als es sozusagen auf dem Schlachtfeld nicht so gut aussah, angedeutet, dass die Rückeroberung aller seit 2014 verlorenen Gebiete vielleicht politisch gar nicht möglich ist, dass man da kompromissbereit sein müsse. Und da geht es vor allen Dingen um die Krim. Mittlerweile hat sich die ukrainische Position wieder verhärtet und ist die Wiederherstellung der territorialen Souveränität eine der Voraussetzungen aus ukrainischer Sicht, um den Krieg zu beenden.
Aber wenn man davon ausgeht, dass sie möglicherweise es schaffen, die völkerrechtswidrig annektierten Gebiete im Süden und Osten der Ukraine zurückzuerobern, sieht es ja mit der Krim ganz anders aus. Da ist ja die russische Position viel gefestigter. Das würde ja wahrscheinlich einen viel längeren Krieg bedeuten. Hätten die Ukrainer dafür tatsächlich die Unterstützung auch aus den USA und von der NATO?
Im Hintergrund, glaube ich, geht es genau um diese Frage. Es gab aus den USA schon eine ganze Reihe von Stimmen, die argumentiert haben, die Ukraine sollte die jetzt erzielten militärischen Erfolge nutzen, um zu einer Übereinkunft zu gelangen und den Krieg zu beenden. Etwa der amerikanische Generalstabschef Mark Milley hat sich in diesem Sinne geäußert. Aber das ist sozusagen genau die Kernfrage, um die es geht. Und sehr wahrscheinlich, wenn man mal Biden an einer politischen, einer diplomatischen Beendigung des Krieges interessiert ist, müsste er wahrscheinlich auch mit der Ukraine diese Frage offen besprechen.
Ob sie zum Beispiel bereit ist, die Krim zu opfern sozusagen?
Ich würde nicht sagen opfern, sondern ich würde sagen, ob sie bereit ist, pragmatische Lösungen anzustreben. Und da ist ja einiges vorstellbar. Also es ist ja beispielsweise vorstellbar, dass die Ukraine und Russland ein Übereinkommen dahin treffen, dass die Krim zwar völkerrechtlich Teil der Ukraine bleibt, die Ukraine aber de facto die Kontrolle über die Insel nicht ausübt und beispielsweise sich bereit erklärt, einen langfristigen Pachtvertrag mit Russland zu schließen über die Krim.
Aber derzeit macht ja tatsächlich, das hat ja Biden auch gesagt, Putin keinerlei Anstalten irgendwie einzulenken. Also es wird ja auch immer noch hart um die Gebiete im Osten und Süden der Ukraine gekämpft. Wie weit sind wir dann tatsächlich davon entfernt, dass man da irgendwann mal am Verhandlungstisch sitzen könnte?
Es ist extrem schwer einzuschätzen. Wir wissen zu wenig darüber, was in Russland im Kreml tatsächlich diskutiert und gedacht wird. Bisher, da haben Sie vollkommen recht, ist die russische Position eigentlich nach wie vor außerordentlich hart und wenig kompromissbereit, zumindest nach außen hin. Was sich im Hintergrund tut, wie gesagt, das wissen wir nicht. Und ob es überhaupt ein Fenster für Verhandlungen gäbe, das wissen wir nicht. Allerdings, was wir wissen ist oder was wir glauben zu wissen ist, dass die militärischen Fähigkeiten Russlands, diesen Krieg noch irgendwie so zu beenden, dass sich das Ende als Sieg verkaufen lässt, dass diese militärischen Fähigkeiten immer weniger werden.
Sagt Matthias Dembinski von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Sie hören SWR 2 aktuell, es ist 12.19 Uhr. Wie schön wäre das, in Städten mindestens alle 15 Minuten und im ländlichen Raum alle halbe Stunde eine Straßenbahn oder ein Bus und das von morgens 5 bis Mitternacht. Ein Traum, der wahr werden sollte in Baden-Württemberg. Zumindest hatte sich die grün-schwarze Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt. Doch vor 2 Wochen hat Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen dieses zentrale Projekt der Landesregierung für den Klimaschutz in Frage gestellt, die Mobilitätsgarantie. Denn der Doppelhaushalt sieht kein Geld dafür vor. Fidis Kükrikol aus der SWR-Redaktion Landespolitik berichtet.
Ein Satz beiläufig in einer Pressekonferenz, geäußert vom grünen Ministerpräsidenten Höchst selbst.
Man kriegt halt nicht alles auf einmal hin. Das ist bei der Haushaltslage schlichtweg nicht möglich.
Gemeint ist die Mobilitätsgarantie, auf die sich die Landesregierung geeinigt hatte. Eine Garantie, die nicht mehr ganz so garantiert ist. Für den Ausbau des Angebots von Bus und Bahn liegt kein zusätzliches Geld bereit. Verkehrsminister Winfried Herrmann hält aber daran fest.
Wir haben ja ein Ziel. Wir wollen doppelt so viele Fahrgäste im öffentlichen Verkehr haben, schon bis 2030. Also muss der öffentliche Verkehr besser werden. Mehr Takte, mehr Busse, mehr Bahnen.
Und das von 5 bis 24 Uhr und auch auf dem Land geht es nach Verkehrsminister Herrmann. Schließlich hat sich Baden-Württemberg ambitionierte Ziele im Klimaschutz gesetzt. Bis 2030 sollen 55% der Treibhausgase im Verkehrssektor reduziert werden. Und das geht vor allem durch mehr Busse und Bahnen. Dass die jetzt erstmal nicht kommen, enttäuscht die Verkehrsunternehmen im Land. Alexander Pischon ist der Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Verkehrsunternehmen.
Menschen steigen nur dann um, wenn sie auch ein gutes Angebot haben. Und da ist die Mobilitätsgarantie eine tolle Sache. Die muss aber finanziert werden. Und wir brauchen hier eben dieses Angebot vor Ort. Das kostet Geld.
Und deshalb kritisieren die Verkehrsunternehmen, dass das Land sich zwar hohe Ziele steckt, die Mittel vom Bund aber nicht weiterreicht an die Kommunen, die es umsetzen sollen. Stichwort Regionalisierungsmittel. Sie seien vor allem für die Schiene vorgesehen, verteidigt Verkehrsminister Herrmann das Vorgehen.
Das Regionalisierungsmittelgesetz ist halt so ausgerichtet, dass es prioritär dem Schienenpersonennahverkehr dient. Aber das muss man auch klar sagen, für den Straßen-ÖPNV, also Busse und Bahnen, sind die Landkreise und die Städte verantwortlich und nicht die Länder.
Die Kommunen müssen also selbst sehen, wie sie klarkommen. Das Land arbeitet aktuell an einem Gesetz, das es den Kommunen ermöglichen soll, künftig eine ÖPNV-Abgabe zu verlangen über den Mobilitätspass.
Das kann eine Abgabe auf jeden Einwohner, jede Einwohnerin sein oder auf jeden Fahrzeughalter, der ein Auto hat. Oder es könnte eine Benutzungsgebühr sein, Autofahrende, die in den Ballungsraum einfahren. Oder es kann eine Arbeitgeberabgabe sein. Wir legen nicht fest, wie die Höhe ist. Das muss kommunal diskutiert werden.
Im Gespräch sind rund 30 Euro. Die sollen dann auch mit dem 49-Euro-Ticket verrechnet werden können. Bei den Kommunen sieht man das äußerst kritisch. Alexis von Komorowski, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages Baden-Württemberg.
Die Kommunen werden sicherlich nicht Nahverkehrsabgaben erlassen, um dadurch Geld einzutreiben bei den Bürgerinnen und Bürgern, um die ÖPNV-Grundversorgung zu finanzieren. Das ist eine Aufgabe von Bund und Ländern im Rahmen der Steuerfinanzierung. Dafür passen Abgaben nicht. In die augenblickliche Zeit passen Abgaben ohnehin nicht.
4 Sterne für 4 gewonnene Weltmeisterschaften tragen die deutschen Fußballnationalspieler auf der Brust. Und auf absehbare Zeit werden es wohl auch nicht mehr. Zum zweiten Mal in Folge fährt die Mannschaft schon nach der Vorrunde einer Fußball-WM nach Hause. Das 4:2 gegen Costa Rica nach einer Niederlage und einem Unentschieden reichte gestern Abend nicht, auch wegen der anderen Ergebnisse in der Vorrundengruppe. An den Titelgewinn beim Turnier 2014 in Brasilien konnte die deutsche Nationalmannschaft nie mehr anknüpfen. Was ist los mit den deutschen Fußballern? Darüber habe ich mit Sportredakteur Sven Pistor in Katar gesprochen. Herr Pistor, gestern am späten Abend nach dem Spiel klangen Spieler und Trainer schon ziemlich zerknirscht. Wo sieht man denn beim DFB selbst die Defizite?
Naja, die sind ja im Prinzip überall. Also die liegen im Management. Oliver Bierhoff gab zu, natürlich wurden hier ein weiteres Mal auch Fehler gemacht. Die One Love-Binde und wie man sich da positioniert hat und das gemanagt hat, auch kommunikativ, war natürlich letztlich desaströs. Heute war auch lustig, da hatte man angekündigt, man würde noch ein Statement mit dem DFB-Präsidenten am Flughafen machen. Aber dafür braucht man eine Genehmigung. Also entstand da wirklich großes Chaos am Flughafen und dann bekam man doch nochmal diese Genehmigung. Also das sind alles so diese Kleinigkeiten, die dann in der Summe ein Bild ergeben, wo man denkt, meine Güte, ihr seid doch der DFB, das kann doch nicht sein. Und dann kam DFB-Präsident Neuendorf zu seinem Statement, Nachfragen waren an der Stelle nicht erlaubt, fand ich jetzt auch bemerkenswert zumindest mal. Und er sagte,
wir müssen trotzdem den Blick nach vorne richten und werden deshalb ein geordnetes Verfahren einleiten, wie wir mit dieser Situation umgehen.
Geordnetes Verfahren. Man merkt, man ist beim DFB. Und was wichtig war in diesem Statement, war noch der Zusatz, dass in der nächsten Woche man sich treffen möchte. Der Bundestrainer Flick, Oliver Bierhoff, der DFB-Präsident und Hans-Joachim Watzke von der DFL, der aber auch da in dem Gremium sitzt. Und da will man eben die Zukunft beraten und eine Analyse machen. Und es gab vom DFB-Präsidenten heute keine Jobgarantie für den Bundestrainer und auch nicht für Oliver Bierhoff. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Also der DFB will eigentlich lieber nach vorne schauen als zurück. Und Sie haben es schon angesprochen, da gab es alle möglichen Pannen auch in der Kommunikation. Aber jetzt schauen wir mal ganz konkret auf den Platz. Was war denn da das Problem diesmal?
Ja, es fehlte einfach so vieles, vor allem eine stabile Defensive. Also wenn wir mal Zahlen auf uns wirken lassen, es ist wirklich ein Horror, wenn man sieht, dass man 5 Gegentore in 3 Gruppenspielen bekommen hat und die meisten dann gegen Japan und Costa Rica. Costa Rica ist im Weltfußball mit das harmloseste überhaupt, dass die den Gegner nicht umarmen. Das ist fast schon irgendwie die Geschichte davon. Und 5 Gegentore zum Vergleich zu 4 Gegentoren im gesamten Turnier, als man Weltmeister wurde in Brasilien, zeigt ja, dass man ein riesen Defensivproblem hat. Auch auf den Außenverteidigerpositionen. Ich weiß, an dieser Stelle wird es jetzt ein bisschen fachlich, aber die sind ja total wichtig, weil der Laie sich ja schon fragt, ja, Moment, da waren noch 7 Bayern, die sind ja bei den Bayern gut, warum funktioniert das nicht in der Nationalmannschaft? Ja, weil die Bayern eben keine deutschen Außenverteidiger haben und auch in der Innenverteidigung anders organisiert sind. Und das klingt jetzt nach, oh, Baukasten, wir basteln uns jetzt Außenverteidiger und dann klappt das schon bei der Heim-EM 2024. So ist es eben nicht. Und da beginnt wirklich Verbandsarbeit, Zukunftsarbeit und da müssen Konzepte her. Und ob diese Konzepte von den jetzt handelnden Personen kommen, da bin ich mal sehr gespannt, auch auf das Ergebnis. Ob es in einer Woche heißt, weiter so, wir schenken Vertrauen, wir haben da irgendwie von Hansi Flick einen Plan vorgelegt bekommen und auch von Oliver Bierhoff. Oder ob man sagt, nee, Schluss. Es muss in Deutschland wirklich jetzt mal eine Kulturrevolution im Fußball her. Ich würde es mir fast wünschen.
Aber Sie haben schon angedeutet, das muss auch von unten kommen. Da muss auch der Nachwuchs da sein. Inwieweit hat da ein Bundestrainer überhaupt einen Einfluss drauf?
Naja, der Bundestrainer ist natürlich letztlich derjenige, der dann mit den Spielern, die dann entwickelt wurden, versucht, Turniere zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Aber selbst der Bundestrainer sagt, wir müssen an den Basics arbeiten. Wenn er Deutschland mit Spanien vergleicht, dann sagt er, allein die Ballkontrolle, die Zirkulation, Ballannahme, also wirklich die Basics, das, was jedes Kind auf dem Platz lernt, so etwas muss man in Deutschland wirklich wieder beherzigen und weiterentwickeln. Und dann will er eben die Qualität in die Spitze bringen, um dann wieder erfolgreich zu sein. Aber das ist ein langer Weg und der beginnt natürlich bei den Nachwuchsleistungszentren.
Sven Pistor war das aus Katar. Zur Wirtschaft. Strom und Gas werden teurer und bei den Kunden fehlt das Geld. Vielen Handwerksbetrieben in Deutschland haben infolge des Kriegs in der Ukraine immer noch mit Umsatzausfällen zu kämpfen. 3 von 5 Handwerksbetrieben geht es so, zeigt jetzt eine Befragung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. Die Rede ist sogar von existenzbedrohender Betroffenheit des Handwerks in vielen Fällen. Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion, was bedeutet das genau?
Ja, das bedeutet unter anderem, dass die Hälfte der für die Studie befragten Handwerksbetriebe Umsatzeinbrüche verzeichnet, wegen weniger Kundinnen und Kunden, die bei ihnen Geld ausgeben. Im Mittel sprechen wir da von einem Umsatzrückgang von fast 20%. Vor allem im Lebensmittelhandwerk kommt es zu sinkenden Umsätzen. Und viele Betriebe haben laut der Befragung außerdem große Probleme durch die hohen Energiekosten. Jeder 5. befragte Handwerksbetrieb hat deshalb schon Zahlungsschwierigkeiten und es drohen Produktionsausfälle. Entweder, weil die Betriebe immer noch keinen neuen Strom- und Gastarif abschließen konnten, den sie sich auch wirklich leisten können, oder weil sie von ihrem Energieanbieter nach einer Vertragskündigung nur noch Energie zu tagesaktuellen Preisen bekommen. Und auf dieser Grundlage lassen sich eben nur sehr schwer Kosten für die Zukunft kalkulieren.
Welche Rolle spielen denn die zuletzt stark belasteten Lieferketten? Die sollen sich ja zum Teil entspannt haben.
Das stimmt, allerdings ist diese Entspannung bei der Betriebsbefragung des ZDH kaum festzustellen. Zwar geht die Zahl der Handwerksbetriebe zurück, die Probleme haben mit Lieferketten, allerdings holt es viele Betriebe jetzt auch erst ein, denn wenn sie erst verspätet ihre Aufträge erfüllen können, die wegen der hohen und schwankenden Beschaffungspreise jetzt unwirtschaftlich geworden sind. 2/3 der befragten Unternehmen sagen, dass sie faktisch gerade mit ihren Aufträgen Verluste erzielen sogar. Vor allem Betriebe im Bau und auch im Lebensmittelsektor sind davon betroffen.
Dann kommen wir noch kurz zur Börse. Wie sieht's da aktuell aus?
Ja, insgesamt muss man sagen, ist das ein sehr ruhiger Börsenfreitag bislang. Keine große Euphorie, aber auch jetzt keine wirklich schlechten Nachrichten, die die Märkte da groß bewegen würden. Heute Nachmittag, da stehen in den USA noch die Arbeitsmarktdaten an. Danach könnte es dann ein bisschen mehr Bewegung geben bei den Märkten. Aber aktuell kämpft der DAX noch mit seiner 9. Gewinnwoche in Folge. Der November lief ja besonders gut. Aktuell sieht es aber eher danach aus, als könnte die Erfolgssträhne im DAX jetzt reißen. Der steht aktuell bei 14.520 Punkten.
Soweit die aktuellen Wirtschafts- und Börseninformationen von meinem Kollegen Max Dehling.